Ja, was ist denn bei uns Deutschen im Kopf falsch programmiert?
Ja, das ist ja bei einem Land so wie bei einer Person. Wenn in ihrem Leben was nicht in Ordnung ist, dann liegt es meistens daran, dass in ihrem Kopf was nicht richtig programmiert ist. Dass die Leute denken, dass man durch Umverteilung was ändert. Ja. Wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich. Das ist zugleich das dümmste und das genialste Gedicht, das ich kenne. Dann habe ich gesagt, pass auf, verwechsel nicht Geschichte mit einem Hollywood-Film. Ja? Im Hollywood-Film ist immer ein Happy Ending da. In der Geschichte, da gilt ein anderer Satz. Und der heißt, schlimmer geht immer.
Herr Dr. Zittelmann, begeistern Sie sich für die WM?
Also ich bin begeistert, wenn Deutschland ein Spiel gewinnt, so wie jetzt beim letzten Spiel.
Okay, immerhin, da haben Sie ja mal gut, sind Sie gut eingestartet. Und ja. Um die Mannschaft so richtig zu unterstützen, können Sie jetzt auch unser 6-monatiges Fußball-Abo abschließen für nur 99 Euro und bekommen nämlich dazu ein gratis Junge Freiheit Fan-Trikot. Und dazu gibt es auch noch das kleine WM-Paket mit Bierdeckel, Flaschenöffner und Aufkleber. Herr Dr. Zittelmann, herzlich willkommen.
Danke.
Deutschland kann aus der Krise kommen, allein wenn wir Deutschen lernen, anders zu denken. Das sagen Sie. Wie denn das?
Ja, das ist ja bei einem Land so wie bei einer Person. Wenn in ihrem Leben was nicht in Ordnung ist, dann liegt es meistens daran, dass in ihrem Kopf was nicht richtig programmiert ist. Ja? So wie man heute sagt, der Mindset nicht stimmt. Ja? Und dann müssen sie zuerst ihr Mindset ändern und dann wird sich ihr Leben ändern.
Ja, aber was ist denn bei uns Deutschen im Kopf falsch programmiert?
Alles.
Alles. Okay, okay. Geht es vielleicht ein bisschen spezifischer?
Naja, also das Thema von meinem Buch ist ja Zero-Sum-Mindset, der Nullsummen-Glaube, dass die Leute denken, dass man durch Umverteilung was ändert, ja, dass das geht gegen die Reichen, gegen die Vermieter, gegen die Erben, gegen den Privatpatienten, gegen, weil man immer das ganze Leben als ein Nullsummenspiel ansieht, wo der eine gewinnt und der andere verliert. Ja, und das ist das Thema, was, glaube ich, ganz problematisch ist in Deutschland.
Sie sind promovierter Historiker und promovierter Soziologe, zudem erfolgreicher Unternehmer und Autor, haben jetzt 32 Bücher geschrieben und das Neueste haben Sie uns jetzt mitgebracht. Und damit wollen Sie eben nicht weniger als das Denken der Deutschen zu verändern. Was ist denn diese Nullsummenfalle, so die Übersetzung Ihres Buchtitels, Zero Sum Mindset, was ist denn diese Nullsummenfalle, in der wir Deutschen sitzen?
Also das hat niemand anders besser formuliert als der Bertolt Brecht.
Oh.
Ich habe das Gedicht jetzt, glaube ich, jeden Tag aufgesagt in letzter Zeit. Ich sage es jetzt nochmal. Ja. Unser armer Mann und reicher Mann standen da und sahen sich an und der Arme sagte bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Das ist zugleich das dümmste und das genialste Gedicht, das ich kenne. Das dümmste deshalb, weil der Nullsummenglaube halt nicht stimmt. Ja,
also der Nullsummenglaube ist dieses, wärst du nicht reich, wär ich nicht arm. Das ist
genau.
Der Nullsummenglaube.
Oder umgekehrt, ja. Wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Ja? Mhm. So, das ist der Nullsummenglaube, der Glaube, dass also die Reichen nur deshalb reich sind, weil sie den Armen was weggenommen haben. Das hat der Brecht, finde ich, so genial formuliert, dass ich es inzwischen jeden Tag aufsage, das Gedicht.
Okay, Sie sagen, es gibt zwei Arten zu denken. Das eine ist das Nullsummendenken, das andere ist das Win-Win-Denken. Und wir Deutschen, wir betreiben das Nullsummendenken zu unserem eigenen Nachteil. Was ist denn das Win-Win-Denken im Gegensatz dazu?
Es ist eigentlich nicht nur, dass es diese zwei Arten des Denkens gibt, sondern es gibt in der Realität diese zwei Arten, man nennt es ja Spiele. Ja? Mhm. Ich will das mal vielleicht, dass es nicht so abstrakt ist, ein bisschen einem Beispiel erklären. Also ein Tennisspiel zum Beispiel ist ein Nullsummenspiel. Ja? Und wenn ich gewinnen will, muss der andere verlieren. Auch ein Präsidentschaftswahlkampf in den USA ist ein Nullsummenspiel. Entweder der Trump gewinnt, ja, oder der Biden gewinnt. Das sind Nullsummenspiele.
Dann, oder vielleicht, wenn Friedrich Merz verliert, gewinnt Deutschland. Das wäre auch ein Nullsummenspiel.
Und dann gibt's halt, ja, und das, dann gibt's halt Win-Win-Situationen. Mhm. Das ist zum Beispiel Handel, ja. Wenn zwei Menschen freiwillig also eine Transaktion eintreten, dann gewinnen beide dabei, ja. Oder ich sag mal ein Beispiel. Ich habe hier ein Haus gehabt in Berlin, im Grunewald, eine schöne Villa. Und irgendwie, ich habe da ein paar Jahre gewohnt mit meiner Ex-Freundin und es war eine schöne Zeit. Aber wo das dann vorbei war, irgendwie war das Haus so, habe ich immer da in Verbindung gebracht, so was ich da natürlich auch mit der neuen Partnerin nicht unbedingt wollte. Ja, also das kennen Sie vielleicht so. Das sind viele Erinnerungen, gar keine schlechten Erinnerungen. So, und Außerdem habe ich gemerkt, ich bin nicht so der Haustyp, ich bin eher der Wohnungstyp aus unterschiedlichen Gründen. Also wollte ich das Haus verkaufen. Dann habe ich das Haus verkauft, da wohnt jetzt eine Familie drin mit zwei Kindern, die sind glücklich, das ist 1000 Quadratmeter Grundstück und eine schöne Villa. Die sind glücklich, ja. Ich habe das Geld genommen, habe mir noch eine zweite schöne Wohnung gekauft, ja. So, da gibt es nicht einen Gewinner und Verlierer, ja, sondern da gibt es zwei Gewinner, ja. Die sind jetzt, oder meine Firma, als ich die verkauft hatte, ja, das war jetzt vor 10 Jahren, ich hatte irgendwo so, bei mir war ein bisschen die Luft raus, ich hatte nicht mehr so richtig Lust, ja. Und umgekehrt, mein bester Mitarbeiter, der hatte richtig Lust, Unternehmer zu werden, ja. Und dann habe ich dem die Firma verkauft. Die ist übrigens immer noch Marktführer jetzt 10 Jahre später. Der ist jetzt Unternehmer und ist glücklich damit. Und ich war glücklich, dass ich dann andere Sachen machen konnte durch den Verkauf. Ja. Das heißt also, es gibt diese zwei Arten von Situationen im Leben einfach. Das eine sind Win-Win-Situationen und das sind ziemlich viele. Ja. Und da kommt man mit Kooperation weiter. Da haben am Schluss zwei Menschen Nutzen. Und das andere sind Nullsummenspiele, wo der eine gewinnt und der andere verliert. So, und wo liegt jetzt das Problem? Das Problem liegt drin, wenn ich beides miteinander verwechsle. Wenn ich eine Situation, die objektiv eigentlich eine Win-Win-Situation sein könnte, als Nullsummenspiel betrachte. Und es gibt manche Menschen, die alles als Nullsummenspiel betrachten. Also mein bestes Beispiel ist der Donald Trump. Der ist jemand, der generell jede Situation als Nullsummenspiel betrachtet und deswegen entsprechend immer sehr konfliktorientiert.
Weil er immer agiert, denkt, er muss den anderen ausstechen. Er kann nur gewinnen, wenn der andere verliert.
Richtig, genau. Und deswegen kriegt er am Schluss auch mit jedem Ärger, inklusive jetzt mit der Meloni oder mit dem Netanyahu. Also ich glaube, die einzigen, mit denen er noch keinen Ärger bekommen hat, sind Kim Jong-un und Lukaschenko und Putin. Aber sonst hat er praktisch mit jedem inzwischen Ärger bekommen. Ja, aber natürlich, er ist in manchem auch sehr erfolgreich. Ich meine, er wäre ja nicht Präsident der Vereinigten Staaten geworden. Ja, warum war er da erfolgreich? Weil es Nullsummenspiel. Da ist er erfolgreich.
Mhm. Wenn's aber, weil es kann nur einer Präsident werden. Genau. Deswegen, man muss den anderen ausstechen. Da gibt es keine Win-Win-Situation, da gibt es nur...
Und immer in diesen Situationen ist er extrem erfolgreich. Ja. Ja, das beherrscht er bis zum FF. Aber Handel zum Beispiel ist halt einfach keine Nullsummensituation. Und da schädigt er im Prinzip beide. Er denkt, er schädigt nur die Länder, die anderen Länder, ja, aber er schädigt genauso die USA durch die hohen Zölle. Mhm. Ja. Sieht man jetzt, da ist die Inflation gut zum Teil auch wegen dem Iran-Krieg über 4%. Also deswegen, der Trump ist für mich eigentlich so der Prototyp vom Nullsummendenker, der dadurch manchmal extrem erfolgreich ist, ja, aber manchmal halt auch extrem misserfolgreich ist. Und wir alle machen oft den Fehler, dass wir in unserem Leben nicht genau unterscheiden, sind wir jetzt in einer Nullsummensituation oder in einer Nicht-Nullsummensituation.
Gut, also Sie sagen, der Schlüssel ist zu erkennen, wann im Leben befinde ich mich in einer Nullsummensituation und wann befinde ich mich in einer Win-Win-Situation. Genau. Und dann entsprechend sich zu verhalten. Und wer das durcheinander bringt, der verhält sich nicht optimal. Der verhält sich zu seinem eigenen Nachteil.
Ganz genau so. Also ich sage mal ein anderes Beispiel, weil ich ja lange in der Immobilienwirtschaft tätig war. Da habe ich mal, das war mit einer Tochtergesellschaft von der Deutschen Bank zusammengearbeitet und da ging es um so einen Wohnimmobilienfonds. Und die wollten nur den Maklern höchstens 2% Provision bezahlen und dachten praktisch, wenn wir mehr Provision zahlen, ist ja praktisch sagen wir, deren Vorteil und unser Nachteil, weil wir dann zu viel bezahlen. Also haben die in ihre Richtlinie geschrieben, dass wir nur 2% zahlen. Hat sich natürlich jeder Profi drüber kaputt gelacht, weil der Makler hat denen natürlich die besten Objekte gar nicht angeboten. Er hat denen höchstens das angeboten, was keiner haben wollte. Weil wenn ich ein Makler bin und habe die Möglichkeit, 6% zu kriegen oder 2% zu kriegen, biete ich natürlich zuerst die besten Objekte dem an, der 6% zahlt. Deswegen habe ich dem Makler, mit dem ich also zusammengearbeitet habe, immer die volle Provision ohne Anstand bezahlt. Ich wusste, der bietet mir immer die besten Sachen direkt an. So, das heißt, aus diesem Nullsummendenken heraus, bei der Provision zu denken, was der gewinnt, verliere ich und so weiter, ist im Prinzip eine Verlierersituation für denjenigen geworden. Und das gibt's halt ganz oft im Leben.
Okay, aber warum sind wir Deutschen jetzt offenbar da in der Nullsummenfalle gefangen? Also wir können offenbar nicht richtig erkennen, wie die Situation ist und halten alles für ein Nullsummenspiel. Ist das die Falle, in der wir sitzen?
Ja, das trifft ja jetzt zum Glück nicht für alle Deutschen zu. So, das ist auch Verallgemeinerung, die sind immer falsch. Aber es gibt halt ziemlich viel. Ich meine, man sieht es ja, diese ganze Neidpropaganda, die immer betrieben wird, jeden Tag. Die wird ja deswegen betrieben, weil die Leute diesem Nullsummen-Denken, was auch eng mit Neid verknüpft ist, zusammen. Also eine Bärbel Bas oder eine Frau Reichenick, ja, oder besonders halt von den Linken und von den Grünen, die appellieren ja da praktisch, die können nur deswegen überhaupt Leute für sich gewinnen, weil sie an diesem Nullsummenglauben hängen. Und das trifft natürlich nicht nur für die zu, sondern das gibt's natürlich auch bei Leuten in anderen Parteien. Aber natürlich nicht alle Menschen sind so, ja, aber Deutschland ist schon. Ich habe ein Kapitel in meinem Buch, da geht es um Neid, ja, weil ich habe mich 10 Jahre lang intensiv mit Neidforschung beschäftigt und habe auch eine Umfrage gemacht in 13 Ländern, um herauszufinden, wo sind die Leute denn am neidischsten und wo weniger. Und da war Deutschland zwar nicht Platz Nummer 1, den haben also die Franzosen gehabt bei der Befragung, aber wir waren dann direkt immerhin auf Platz 2. Und zum Beispiel bei den Polen war der Neid ganz gering ausgeprägt, oder auch Korea oder Japan, Vietnam, auch USA ist der Neid geringer. Ja, das ist, da gibt es schon Unterschiede. Das heißt jetzt auch nicht, dass alle Deutschen jetzt totale Neider werden, aber der Anteil der Menschen, die denn denken, sehr stark vom Nullsummdenken und vom Neid geprägt ist, ist in Deutschland einfach stärker als in vielen anderen Ländern.
Also Sie haben ja extra eine Umfrage in Auftrag gegeben für Ihr Buch, wo Sie da nach dem Neidfaktor gefragt haben. Und da haben Sie festgestellt, Deutschland ist international. Wie viele Länder haben Sie da?
Also das waren jetzt nur 13 Länder, aber 13 immerhin, Länder. Ja, 13 Länder. Und wir waren Platz 2 und Frankreich war Platz 1.
Ja. Okay, also Deutschland hat sozusagen nach Frankreich den höchsten Neidwert unter den 13 Staaten, die Sie untersucht haben. Und das weist also darauf hin, dass bei uns dieses Nullsummendenken verbreitet ist.
Ja, ich habe sogar noch direkter nachgewiesen. Okay. Wir konnten dann bei jedem Land unterscheiden, also 3 Gruppen. Wer sind die Neider, wer sind die Nicht-Neider? Und dann gab es noch so welche, die dazwischen sind, so ambivalent. Ja. Und dann haben wir den Leuten eine Nullsummenfrage vorgelegt, um zu sehen, ob sie dem Nullsummendenken anhängen oder nicht. Und in allen 13 Ländern konnten wir beobachten, dass die Neider viel stärker zum Nullsummdenken neigen als die Nichtneider. Also das war jetzt durchgehend in jedem der 13 Länder sieht man, dass auch unter den Nichtneidern gab es auch Nullsummgläubige, aber relativ wenige. Und bei den Neidern gab es immer sehr viel mehr. Und das war in jedem dieser Ländern. Damit habe ich das erste Mal empirisch nachgewiesen, dass Nullsummenglauben und Neid eng zusammenhängen, was auch eigentlich logisch ist, weil wenn ich denke, der Reiche, der ist nur reich geworden dadurch, dass er dem anderen was weggenommen hat, dann ist man ja schon sehr nah beim Neid.
Aber jetzt ist immer noch nicht klar, warum das jetzt wirklich Deutschland schädigt. Also Sie sagen, Ihre Analyse ist, in Deutschland ist das Nullsummen besonders, Denken besonders verbreitet. Als Beispiel haben Sie jetzt auf den Neid auf Reiche hingewiesen, aber das ist ja jetzt noch kein Problem, unter dem das Land an sich leidet.
Ja doch, das ist ja wie beim Individuum. Wenn ich mich konzentriere in meinem ganzen Denken drauf, wie ich irgendwie was umverteilen kann, statt darauf auf Innovation und wie ich neue Werte schaffe, dann geht mein Denken in die falsche Richtung. Und das ist ja diese Diskussion, also nicht von allen, aber die man jetzt täglich hört, insbesondere von der SPD, von den Grünen, von den Linken. Da geht es ja immer um diese Umverteilungsfragen nur. Es geht eigentlich im Kern, gibt es immer nur 2 Ideen. Wie kann man Leuten was wegnehmen und es umverteilen oder wie kann man jetzt mehr Schulden machen? Es geht nie um Wachstum oder Innovation oder wie kommen wir vorwärts. Ja, und das ist ja wie beim einzelnen Menschen. Also ich will mal wieder die Analogie zum einzelnen Menschen fügen. Wenn Sie jetzt in Ihrem ganzen Denken nur darauf aussehen, wie kann man denen irgendwo was wegnehmen, wie kann man denen runterziehen, statt Ihr Denken darauf zu konzentrieren, wie kann ich mich verbessern, wie kann ich vorwärts kommen, dann werden sie auch nicht vorwärts kommen, weil ihr Denken halt in eine destruktive Richtung geht und nicht in eine konstruktive Richtung. Und was für ein Individuum zutrifft, trifft da auch für ein ganzes Land zu.
Das heißt also, wir sind blockiert in Deutschland aufgrund unseres falschen Nullsummendenkens. Wir diskutieren den falschen Ansatz. Ja. Das ist unser Reformproblem.
Ja, also ist nicht nur meine Meinung. Ich habe hier der Professor Kurz vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel, der hat gesagt, zu dem Buch Zittelmann bringt es auf den Punkt, das ist die zentrale Blockade, die uns daran hindert. Ja, dass wir also in Deutschland immer in diesen Verteilungskategorien denken, ja, statt jetzt in Kategorien von Fortschritt, und Innovation. Ja, deswegen passiert ja auch in unserem Land so wenig.
Ja, ich darf vielleicht mal das Zitat vorlesen. Das ist ganz interessant. Also Professor Stefan Kotz, Direktor des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, sagt tatsächlich, die lähmenden Konflikte unserer Zeit haben allesamt ihre Wurzel im verfehlten Nullsummendenken. Und dann natürlich, und noch Rainer Zittelmann räumt den wichtigsten intellektuellen Bremsklotz in den aktuellen Reformdebatten aus dem Weg mit ihrem Buch, mit ihrer Thematisierung dieses Problems. Aber was heißt denn das dann konkret? Was müssten wir also anders machen, um den Reformstau zu beseitigen?
Ich muss jetzt ehrlich gestehen, dass ich glaube, dass es kurzfristig gar keine Lösung gibt. Ja. Da bin ich etwas pessimistisch, weil das Ergebnis, was wir heute in der Politik haben, das ist ja nur eine Folgewirkung von einer geistigen Verwirrung, die wir seit Jahrzehnten beobachten können. Also ich habe 1994 dieses Buch geschrieben, Wohin treibt unsere Republik, wo ich dargestellt habe, wie seit der 68er Bewegung zunehmend in Deutschland links-grüne Ideologien dominieren, sich immer weiter verbreiten. Das ist ein jahrzehntelanger Prozess, wo wir heute so einen gewissen Endpunkt sozusagen oder vorläufigen Endpunkt davon erleben. Und so ein Prozess, der über Jahrzehnte gedauert hat, den kann kein Mensch im halben Jahr umdrehen. Das ist ein Irrtum. Ne? Deswegen erwarte ich auch nicht so sehr die Änderungen von Politik oder von Parteien. Das ist erst, was ganz am Schluss kommt. Ich will es mal ein bisschen allgemeiner sagen. Die Frage, wie ändert sich in einem Land etwas zum Positiven, jetzt gerade in der Wirtschaft? Ich bin ja der Meinung, dass wir mehr Markt brauchen, weniger Staat brauchen, weniger Regulierung brauchen und so weiter. Und jetzt wird zum Beispiel viel geredet über Bürokratieabbau. Aber was ist die Bürokratie? Warum wird da immer drüber geredet, seit Jahren, seit Jahrzehnten praktisch, und es geschieht nichts? Weil Bürokratie, den Satz muss man sich merken, ist nichts anderes als in Gesetzes- und Verordnungsform gegossene Ideologie. Gucken Sie mal genau die bürokratischen Regelungen an. Alles mit Umwelt und Arbeitsrecht und Sozialem. Dahinter steckt fast immer irgendeine ideologische Vorstellung, die wird dann nur später in Gesetzesform halt gegossen. Und deswegen, wenn man jetzt mal fragt, wie hat sich in Ländern was geändert? Ich gebe mal ein Beispiel. Großbritannien in den 70er Jahren, ja, das war ein Land, was noch tiefer in der Krise war als wir heute. Permanent Streiks und Inflation und Riesenhaushaltsdefizite und. Ja. Auch Ergebnis von der sozialistischen Politik, die hatten damals 85% Einkommensteuer, in manchen Fällen mussten sogar 98% Steuer zahlen. Ja. Also das Land komplett an die Wand gefahren. Und irgendwann kam ja die Thatcher und hat es geändert. Aber die Thatcher konnte nur kommen, weil vorher durch Arbeit von Thinktanks, die ich auch kenne, zum Beispiel Adam Smith Institute oder Institute of Economic Affairs, schon im Denken sich etwas geändert hat. Ja? Und danach kam erst die Politik oder der Ronald Reagan, den ich auch sehr bewundere. Da waren erst Leute wie Milton Friedman oder Heritage Foundation, Cato Institute, da hat sich was im Denken geändert. Und dann muss sicher irgendwann auch ein Politiker kommen. Das kann im Zweifel auch ein Hollywood-Schauspieler sein, wie der Ronald Reagan oder eine eiserne Lady. Die Thatcher war jetzt auch keine große Theoretikerin. Die war aber immer bei diesen Sitzungen da vom Institute of Economic Affairs und Adam Smith Institute dabei und hat das dann aufgesogen. Oder Argentinien jetzt. Sagen wir, Argentinien ist eigentlich für meine These ein sehr guter Beleg. Ich habe 1,5 Jahre bevor Milei gewählt wurde, eine Umfrage gemacht, in dem Fall in 36 Ländern, zum Image von Marktwirtschaft und Kapitalismus. Und da war auffällig, dass in der Umfrage Argentinien eins der pro-marktwirtschaftlichsten Länder war. Und dann haben mich manche kritisiert, ja, man, ich zweifle an ihren Ergebnissen. Ich meine, das weiß doch jeder, die Argentinier, das sind alles Peronisten. So, das kann doch gar nicht sein, dass die da pro-Marktwirtschaft, da ist irgendein Fehler drin in ihrer Umfrage. So, 1,5 Jahre später wurde der Milei gewählt. Das war der Vorläufer. Die Veränderung hatte zuerst im Bewusstsein stattgefunden. Und das ist auch nicht von selbst gekommen, sondern das waren Thinktanks. Ich kenne diese ganzen Leute da in Argentinien, die Jahre und Jahre daran gearbeitet haben, dass sich im Denken der Menschen was in eine bestimmte Richtung verändert. Und dann kam irgendwann der Ökonom mit der Kettensäge, der auch ein guter Marketingmann ist, der Millet, und hat das politisch umgesetzt. Und das ist immer die Reihenfolge. Oder ich will es noch grundsätzlich, weil es ganz wichtig ist, aufführen. Stellen wir uns die Frage, wie kann sich in einem Land was ändern? Dann sage ich, da gibt es zwei Bedingungen dafür oder drei. Die erste ist, das Land muss ziemlich an die Wand gefahren sein. Ja? Dass jetzt in einem Land, wo es einigermaßen normal gut läuft, die Leute sagen, machen wir mal mehr Kapitalismus, dann wäre es vielleicht noch besser. Da kenne ich gar kein Beispiel für in der Geschichte. Ich kenne nur Beispiele, zum Beispiel Schweden in den 70er Jahren oder UK in den 70er Jahren, jetzt Argentinien, wo ein Land komplett an die Wand gefahren war und dann kam die Reform. Also erste Voraussetzung, Land muss an die Wand gefahren sein. Da sind wir jetzt schon ganz gut von der Richtung.
In Deutschland auf dem richtigen Weg, in Anführungsstrichen.
Ja. Da sind wir schon auf dem richtigen Weg. Aber jetzt ist auch ein Irrtum, wenn manche Leute sagen, ja, das Land muss mal an die Wand fahren, dann kommt schon die richtige Lösung. Also ich hatte da mal vor ein paar Jahren mit dem Ulf Poscher, den ich sonst schätze, eine Kontroverse in der Welt, weil er so gesagt hat, ja, wir brauchen vielleicht mal wirklich so rot-rot-grün, dass es komplett an die Wand fährt und dann wird's besser. Und da habe ich gesagt, pass acht, verwechsel nicht Geschichte mit dem Hollywood-Film. Ja? Im Hollywood-Film ist immer ein Happy Ending da. In der Geschichte, da gilt ein anderer Satz. Und der heißt, schlimmer geht immer. Und das wissen wir aus der deutschen Geschichte, wo wir auch an die Wand gefahren sind, Ende der 20er Jahre. Dann kam Hitler. Ja, so. Oder ich sage mal ein anderes Beispiel, Venezuela. Venezuela war 1970 das reichste Land in Südamerika, eins der 20 reichsten Länder der Welt. Dann haben sie durch Regulierung und so, ist immer schlechter geworden, die Situation. Und dann haben die aber Ende der 90er Jahre nicht jetzt sich für Reform entschieden, sondern haben gesagt, wir wählen jetzt den Hugo Chavez. Hm. Und der hat es dann komplett an die Wand gefahren, so dass bis heute, das wissen viele gar nicht, sind mehr aus Venezuela geflüchtet als aus der Ukraine. Also Sozialismus ist noch schlimmer als Krieg. 8 Millionen sind geflüchtet und der Rest, der da lebt, leben 80% in Armut. Das heißt, wenn es jetzt schlimmer wird, kommt nicht automatisch die Besserung, sondern in dem Moment müssen die richtigen Ideen und Gedanken da liegen, die dann wiederum aufgegriffen werden, natürlich von irgendeinem charismatischen Politiker, einem Reagan, Thatcher, Millet oder was weiß ich. Und das sind die drei Schritte. Und das alles, mich kritisieren die Leute manchmal, wenn ich Vorträge halte. Ja, aber sieht man, ich möchte jetzt wissen, wie im halben Jahr sich alles ändert. Da sage ich, da gibt's kein Rezept für. Da kann ich Ihnen nichts zu sagen, weil ich denke in längeren Dimensionen.
Wo sehen Sie denn in Deutschland Anknüpfungspunkte? Also Sie sprachen gerade davon, dass da ein Millet, ein Thatcher, ein Reagan oder so weiter dann die Situation zum Besseren wenden muss. Wo sehen Sie da in Deutschland Anknüpfungspunkte? Bei wem?
Also in Deutschland erstmal fehlen zum Beispiel Thinktanks, ja, wie wir sie in anderen Ländern haben. Ja. Mhm. Die gibt es hier kaum. Ja. Das entwickelt sich erst so ein bisschen, so wie diese Leute von R21, aber das sind nur Ansätze. Da gibt es in anderen Ländern eine viel stärkere Kultur. Das hängt auch hier mit diesen Stiftungen zusammen, ja, gegen die ich sowieso bin, diese Parteistiftungen. Die gehören meiner Meinung nach alle komplett, also genau wie alle sogenannten NGOs. Ich schreibe mir das N konsequent in Anführungsstrichen, Empfehlung für die junge Freiheit, gewöhnen sich an, schreiben sie nie mehr NGO, ohne das N in Anführungsstrichen zu setzen, weil das ist ja ein Witz, nicht Regierungsorganisation. So. Und denen gehört meiner Meinung nach alle komplett das Geld entzogen. Die haben es richtig gemacht, die wissen es. Die Linken haben es verstanden, ja, mit ihren ganzen NGOs. Die wissen, dass der Kampf erst an der geistigen Front geführt und entschieden wird. Was wären die Linken und die Grünen ohne diese NGOs? Gar nichts. Ja. Das haben die richtig verstanden und deswegen sind die so erfolgreich. Ja. Die haben angefangen damals mit der 68er-Bewegung im geistigen Bereich, dass sich die Dinge ändern. Ja. Und das verstehen viele aber nicht so gut. Und das ist in Deutschland praktisch sehr unterentwickelt. Und was ich mache, ist ja nichts anderes. Ich bin ja so eine Art Ein-Mann-Think-Tank, der mit seinen Büchern, Aufsätzen, Interviews und so weiter versucht, was zu ändern, oder Filmen, die ich auch mache. Natürlich könnte ich viel wirksamer sein, wenn ich jetzt nicht ein Einzelkämpfer wäre, sondern wenn ich jetzt irgendwo 10 oder 100 Leute hätte. Aber das kostet Geld und das habe ich nicht. Ich finanziere das ja alles also fast alles aus eigener Tasche. Ich habe jetzt einen gefunden, der mir wenigstens die Filme bezahlt. Mhm. Ja, das ist natürlich dann als Ein-Mann-Think-Tank, für mich hat der Tag auch nur 24 Stunden, ist das begrenzt sozusagen, die Möglichkeit.
Jetzt sagen Sie, das ist ja ganz interessant, weil das man in Deutschland komplett andersrum sieht eigentlich. Sie sagen, Das Nullsummendenken ist eigentlich ein sozialistisches Denken.
Ja.
Ja, also entweder ich oder er. Das heißt also, ich muss den Reichen nehmen, um den Armen zu geben. So. Normalerweise wird man aber in Deutschland sagen, nein, das Nullsummendenken ist doch ein kapitalistisches Denken. Ich glaube, so ist das Denken der meisten Deutschen. Der Kapitalismus ist doch die Form, wo man dem einen nimmt und dem anderen gibt, weil es Konkurrenzsituation ist. Und das, was Sie sagen, was der Kapitalismus wirklich ist, nämlich Win-Win, ja, wir machen beide Geschäfte zum gegenseitigen Vorteil, das würde man in Deutschland, glaube ich, eher dem sozialistischen Ideen oder sozialen Ideen zuordnen.
Ja, das hätte schon mal den Grad der geistigen Verwirrtheit, von dem ich gesprochen habe. Also gestern hat mir einer erzählt, er hat einen Freund, der kauft, lehnt ab, Aktien zu kaufen, weil er glaubt, wenn er einen Gewinn macht, muss der andere immer einen Verlust machen. So, ja, das glaubt er tatsächlich. Ja. Und deswegen kauft er keine Aktien. Also die Menschen schädigen sich zum Teil selbst durch diese falschen Denkstrukturen, wenn er so denkt.
Also das heißt, wir müssen in Deutschland erstmal begreifen, dass das Nullsummenspieldenken kein kapitalistisches, sondern eigentlich ein sozialistisches Denken ist. Und das wahre kapitalistische Denken ist das Win-Win-Denken.
Ja, vor allen Dingen, dass es halt falsch ist, dass man denkt, der Reiche ist reich geworden, weil er den Armen was wegnimmt. Ich will mal da ein Gegenargument. Also es gibt ja zum Beispiel diese Parolen, wir wollen keine Milliardäre mehr haben. Kennen Sie? Und jetzt haben wir ja sogar einen Billionär, und das ist natürlich ganz schrecklich. Ja? So, ich meine, es gibt ja Länder ohne Milliardäre, wenn man diese Forbes-Liste sich anschaut. Das ist zum Beispiel Kuba und Nordkorea und einige arme afrikanische Länder. Da gibt es keine Milliardäre laut Forbes-Liste. Jetzt gibt es Länder mit sehr vielen Milliardären, zum Beispiel Schweden, das wissen die meisten Menschen nicht. Schweden hat also pro Kopf der Bevölkerung mehr Milliardäre als die USA zum Beispiel. Ja? Oder Schweiz ist auch ein Land, das wissen natürlich alle mit einem sehr hohen Milliardärsanteil. Und jetzt ist ja eigentlich die Frage nicht so schwer zu verstehen, willst du lieber in Schweden oder der Schweiz leben oder willst du lieber in Kuba oder Nordkorea leben? Weil im einen gibt es die mehr Milliardäre und im anderen weniger. Und die Meinung, dass die Reichen reich geworden seien, weil sie den Armen was weggenommen wurde, die widerlege ich in dem Buch in einem Kapitel mit ganz vielen Zahlen. Da will ich jetzt die Leute nicht verwirren, aber ich will mal zwei, drei Zahlen sehr einfach nennen, dass man das versteht. Also im Jahr 2000 gab es 470 Milliardäre weltweit. Heute gibt es 3.400 Milliardäre weltweit. Also die Zahl hat sich versiebenfacht. Wenn man natürlich muss man berücksichtigen, die Inflationswirkung, also dass eine Milliarde damals mehr war als heute. Aber selbst wenn man das Vermögen anschaut, damals haben die Milliardäre 898 Milliarden Dollar zusammen gehabt. Heute haben sie 20 Billionen Dollar. Und selbst inflationsbereinigt haben also heute die Milliardäre 12-mal mehr als damals. Ja? So, die Zahl der Armen ist im gleichen Zeitraum weltweit zurückgegangen von fast 30% auf heute 10%. Ja, sogar wenn die Weltbank nicht die Berechnungsmethode geändert hätte, ich erkläre das genau in meinem Buch, wäre es sogar nur bei 6,5%. Aber egal, wie auch immer. Sagen wir mal, von 30 auf 10% ist die Zahl der Armen runter und die der Milliardäre hat sich vervielfacht. Wenn jetzt das Gedicht von dem Precht richtig wäre, kann man das doch denklogisch gar nicht erklären, weil wenn die Reichen es alles den Armen weggenommen hätten, müsste ja den Armen schlechter gehen. Und das sagt ja auch dieser Spruch, den haben Sie bestimmt auch schon gehört, die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer. Der halt empirisch Quatsch ist. Es stimmt nicht. Ja? Die Reichen werden immer reicher, das stimmt. Die Armen werden immer ärmer, ist totaler Quatsch. So. Ja? Und das heißt, oder ich sag mal so, wenn man überlegt, wodurch werden die Menschen denn reich? Also lange Zeit waren die reichsten Deutschen die Albrecht-Brüder, Sie kennen ja, also die Aldi gegründet haben. Ja? So, wodurch sind die reich geworden? Weil sie haben einfach die Idee gehabt, einen Discounter, wo, sagen wir mal, das vielleicht nicht so schön eingerichtet war wie woanders und die Auswahl war auch vielleicht nicht so groß. Aber in einer guten Qualität wusste man, man kriegt es also beim Aldi billiger als woanders. Ja, das war ihre Idee. So. Dadurch haben natürlich Millionen Menschen, gerade mit dem kleinen Geldbeutel, konnten jetzt günstiger einkaufen. Also, und die selbst sind die reichsten Deutschen geworden. Also es war insofern eine Win-Win-Situation. Die sind dadurch reich, wodurch sind sie reich geworden? Durch Millionen Konsumenten, die jeden Tag abgestimmt haben. Deswegen ist für mich Kapitalismus praktisch Demokratie in der Wirtschaft. Ja. Das ist genau, wenn Sie jetzt irgendwas googeln, machen Sie Sergey Brin und Larry Page reicher. Wenn Sie bei Amazon was bestellen, machen Sie Jeff Bezos reicher. Und wenn Sie was bei Lidl einkaufen, machen Sie denn die der Schwarzreiche. Also das heißt, das ist eine ganz demokratische Entscheidung, während in sozialistischen Systemen, da ist es halt so, dass von der Partei letztlich entschieden wird, der ist gut auf der Parteilinie, der passt sich hier gut an und der kriegt jetzt hier einen guten Posten. Und deswegen, das ist halt, was ich als Win-Win-Situation bezeichne. Ich behaupte gar nicht, dass die Albrecht-Brüder, ich kenne die nicht, dass die das jetzt aus Altruismus gemacht haben. Ich weiß nicht. Ist mir auch egal, warum die es gemacht haben. Vielleicht wollten sie einfach reich werden. Ja, vielleicht wollten sie irgendwas anderes. Aber die objektive Wirkung war so, dass es Menschen genutzt hat. Und auch Emerson, also ich weiß, manche kritisieren das. Ich finde es klasse. Ich bestelle meinen, früher musste man in Antiquariaten suchen, gibt es das Buch noch oder das? Da gab es diese Kataloge, kennen sie vielleicht auch noch. Ja, heute können sie jedes Buch, auch gebrauchte Buch, haben sie am nächsten Tag, können sie bei Emerson bestellen.
Wie müsste denn eine Politik aussehen in Deutschland oder überhaupt eine Geisteshaltung in Deutschland aussehen, die sagt, wir befürworten, wir predigen nicht das Prinzip, ja, man muss es den einen wegnehmen und den anderen zu geben, sondern wir befürworten das gegenseitige Kooperieren zum allgemeinen Vorteil. Wie sähe das in der Praxis aus?
Also erstmal den Staat wieder auf das beschränken, was er eigentlich leisten sollte. Ja. Ich glaube, der Staat ist in Deutschland in vielen Gebieten, also viele sagen ja, der Staat ist zu stark. Ich sage, es ist komplizierter. Der Staat ist teilweise sogar zu schwach. Ja. Er ist da schwach, wo er stark sein sollte, zum Beispiel in der Verteidigung. Ja. Die Merkel und von der Leyen haben die Bundeswehr ja praktisch zu einem Art Schrotthaufen runtergewirtschaftet. Ja. Oder auch unsere Polizei. Also da, wo wir eigentlich stark sein müssten, sind wir schwach. Und da, wo wir schwach sein müssten, sind wir stark. Nämlich bei Eingriffen in der Wirtschaft, das gibt es, glaube ich, neulich hat ja mal das IB in Köln versucht, alle so Sozialgesetze und Regelungen in Deutschland irgendwo zu eruieren. Die haben es auch mit KI-Einsatz gar nicht gekonnt. Irgendwie bei 500 haben sie aufgehört. Das war so verwirrend, ja, dieses ganze Gestrüpp. Und das ist das Problem, dass wir viel zu viel Staat haben bei Themen, wo der Staat sich gar nicht einmischen soll. Zum Beispiel Meinungsfreiheit ist auch so ein Thema, wo ich meine, da hat der Staat nicht zu suchen. Alle diese Paragraphen, ob das Politikerbeleidigung ist oder was weiß ich, hatte ja selbst neulich auch den Ärger da wegen anderen Paragraphen. Ja, so, die gehören alle abgeschafft. Da hat der Staat nichts zu suchen. Ja? Und auch in der Wirtschaft, da, umso mehr der Staat sich raushält, umso besser. Und das ist bei uns in Deutschland komplett anders. Und wenn der Staat sich auf das konzentrieren würde, was wirklich seine Kernaufgaben sind, also das heißt, die innere und die äußere Sicherheit für die Bürger zu gewährleisten, dann wäre es gut. Aber das ist halt das, was nicht geschieht. Wir haben ja ständig, und das geht ja nicht nur von Deutschland aus, es geht auch zum Teil von der EU aus, ja, dass wir ständig neue Verordnungen haben. Jetzt haben wir ja zum Beispiel so eine Verordnung wieder, die ist jetzt zum Glück mal noch nicht umgesetzt worden, aber auch von der EU, Transparenzgesetz, ja, dass die Gehälter praktisch in den Firmen alle offengelegt werden müssen. Natürlich so auch wieder eine feministische Ideologie steht dahinter, ja, diese Gender Pay Gap, ja, wo man was gegen tun müsste. Und deswegen müsste man jetzt die Gehälter in Betrieben alle offenlegen. Also ich habe ja selbst jahrelang Unternehmen gehabt. Das wäre eine Katastrophe gewesen, weil außerdem der am meisten verdient hat, wäre keiner der Meinung gewesen, dass es gerecht wäre, sondern jeder hat gemeint, dann, wenn ich sagte, ich weiß, wie ist es bei Ihnen bei der Jugendfreiheit, weiß jeder vom anderen, wie viel er verdient? Oder ist es öffentlich? Haben Sie das? Nein. Also ich glaube, wenn das so wäre, außerdem der am besten verdient, also ich glaube, da wäre sofort auch Neid und Missgunst da. Mensch, warum hat der so viel und der hat es gar nicht verdient, wenn sie jetzt eine Liste mal morgen aufhängen würden. Ja, und das will man jetzt ja praktisch zur Verpflichtung machen. Das schürt dann auch wieder nur der Neid letztlich. Ja. Und das ist, sagen wir, was Grundlegendes, was ich in meinem Kapitel über den Neid in dem Buch erkläre. Neid gab's immer schon. Das wissen wir auch aus der Neidforschung. Schon der Soziologe Schöck, der hat ein tolles Buch geschrieben, schon vor Jahrzehnten, Der Neid, eine Theorie der Gesellschaft. Das gibt schon bei Urstämmen und so weiter. Aber früher hat man versucht, den Neid irgendwo eher einzudämmen, zum Beispiel in der Religion. Da gilt ja der Neid als eine von 7 Todsünden. Also man wusste, es gibt den Neid, aber hat versucht, den irgendwo ein bisschen zu deckeln, indem man den Leuten sagt, das ist eine Sünde. die Sozialisten, deren geniale Erfindung war, den Neid zu benutzen und anzustacheln, künstlich zu schüren. Ach, guck mal, da im Wartezimmer, der wartet kürzer als du, weil er Privatpatient ist. Das ist doch sozial ungerecht. Und der fliegt erste Klasse. Warum gibt's denn hier überhaupt zwei Klassen, ja? Und hier, der ist ein Manager, der stopft sich die Taschen voll und der kriegt so viel, ja? So, das heißt, jeden Tag irgendwas zu machen, um den Neid heizen künstlich noch, und natürlich geben die nicht zu, dass es Neid ist. Und die haben einen genialen Einfall gehabt. Also ich sag mal hier, das ist Neid ist sowas wie eine giftige Flasche, wo ja hier wo eine giftige Flüssigkeit im Grunde drin ist. Und da steht Neid ursprünglich drauf. Und dann haben die ein anderes Etikett drauf gemacht und haben soziale Gerechtigkeit, haben sie praktisch auf die giftige Flasche geschrieben. Und in dem Moment wurde praktisch aus dem Todsünde wurde eine Tugend, nämlich aus dem Neid als Sünde wurde eine Tugend.
Und warum blockiert sich der Neider selbst und warum blockiert sich eine neiderfüllte Gesellschaft selbst?
Weil sein Denken halt in eine destruktive Richtung geht. Der Neider im reinen Sinne, der will nicht seine eigene Situation verbessern, sondern er will es für den anderen verschlechtern. Das heißt, sein Denken geht in eine komplett destruktive Richtung. Ich sage es vielleicht mal ein bisschen plakativ. Jetzt nehmen Sie mal den Chef Bezos, den ja viele beneiden. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, wo der seine Hochzeit gefeiert hat in Venedig. Ja, auch eine Freundin, ach Mensch, das geht doch. Also so viel gibt er aus. Ich sage, und wenn du Hochzeit feierst, gibst du nicht. Ja, aber nicht so viel. Also klar, weil du ja gar nicht so viel hast, aber trotzdem ist deine Hochzeit wahrscheinlich so, dass 90% der Menschen auch sagen können, das ist zu viel auf der Welt, ja, und da neide ich. Also den beneiden viele, ja. So, und jetzt, was kann man machen? Sie können entweder, wenn Sie was erfahren über den Chef Bezos, sagen, ich bestelle mir jetzt mal eine Biografie über Jeff Bezos und lese die mir mal durch und guck mal, ob ich mir irgendwas abschauen kann. Wahrscheinlich werde ich nicht so reich wie der, aber wenn ein paar Gedanken oder Tipps drin sind für mein eigenes Business, ja, bisschen Motivation, dann hilft mir das. Und vielleicht hilft es ja auch wirklich. Die anderen sagen, lass uns mal treffen am Sonntagmittag, wir basteln was. Ja, und zwar eine Guillotine, also das Instrument, wo man in der Französischen Revolution die Leute gekillt hat.
Und das ist wirklich passiert, was Sie jetzt erzählen.
Das ist wirklich passiert. Mhm. Das kann man auch googeln. Das ist vor ein paar Jahren passiert. Dann haben die vor dem Haus vom Chef Bezos eine Guillotine aufgestellt, ja, um zu zeigen, was sie gerne mit dem machen würden. Guillotine mögen die Linken übrigens gern. Googeln Sie mal, es gibt T-Shirts, da steht so drauf, Kill the Rich oder Eat the Rich, da ist immer eine Guillotine. Gibt es sogar als Ohrring so mit Guillotine. Also die Guillotine, das auch hier in Berlin im Grunewald, haben sie Demonstrationen gemacht, da haben sie auch immer die Guillotine dabei gehabt. Das ist was die richtig klasse finden. Ja, so, das heißt, der ihr Denken geht in Guillotine und wie kann man den Kopf kürzer machen und so weiter. Jetzt frage ich Sie, wer wird voraussichtlich erfolgreicher sein? Der sich das Buch gekauft hat von Jeff Bezos und hat gesagt, ich lese mal durch und guck mal, ob ich was für mich lerne. Oder der die Guillotine gebastelt hat. Ja, vielleicht ist der erfolgreich in der Politik, weil er da dann sagen irgendwo die Kumpels von der NGO, oh, das hast du toll gemacht, tolle Aktion, wirst jetzt bei uns der Chef. Die haben auch ihren Erfolg. Aber es wird ja nichts Produktives geschaffen dadurch. Ja, da musst du ja sagen, durch diese ganzen Leute, die so ticken, die erwirtschaften ja nichts Produktives. Die Gleichstellungsbeauftragten, Diversity-Manager und Genderforscher und Rassismusforscher und so weiter. Ja. Mit denen kannst du ja kein Land aufbauen oder betreiben. Die sind ja komplett unproduktiv. Die leben ja eigentlich nur von dem, was die anderen Leute produktiv erstmal erwirtschaften. Und deswegen sind die auch so aus auf Steuern und so, weil sie wissen, dass ihre Arbeit, in Anführungsstrichen, was sie machen, ja überhaupt nicht gewertschätzt wird, dass in der freien Wirtschaft kein Mensch sie gebrauchen kann. Also müssen sie an Steuergelder ran, weil sie nämlich selbst nichts können und ja, das.
Ja, verstehe, aber soziale Gerechtigkeit ist ja auf der anderen Seite eine große Errungenschaft. Ja, also sie hat, sie wurde von Bismarck eingeführt und dann immer weiter ausgebaut und gilt als das Erfolgsmodell der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg, weil sie die Gesellschaft befriedet hat und weil sie Reichtum umverteilt hat. Also wo ist jetzt die Grenze zwischen der positiven sozialen Gerechtigkeit und der sozialen Gerechtigkeit, die im Grunde nur getarnter Neid ist?
Ich weiß jetzt nicht, was verstehen Sie unter sozialer Gerechtigkeit? So, das muss man erstmal definieren. Also ich kann mir darunter nicht so richtig was vorstellen. damit ich die Frage besser verstehe.
Es ist Umverteilung. Umverteilung in einer Gesellschaft. Das ist soziale
Gerechtigkeit. Also ich meine, Gerechtigkeit ist, wenn man den Leuten was wegnimmt, so praktisch.
Natürlich läuft es darauf hinaus, dass die Starken, wie heißt es immer so schön, die starken Schultern tragen mehr, die Schwachen weniger. Das heißt, der Reiche zahlt mehr Steuern, leistet mehr für die Gesellschaft als der Schwache und der Schwache profitiert.
Also zum Beispiel, ich bin gegen progressive Einkommensteuer. Mhm. Ja? Und der Erhard, der oft angeführt wird, Sie haben ja den Erhard angeführt als Erfolgsrezept, der war kein Umverteilungsfan. Der Erhard, der hat was anderes gemacht. Der hat dieses Label soziale Marktwirtschaft, das hat er praktisch auf die Marktwirtschaft draufgeklebt, weil nach dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Akzeptanz für Marktwirtschaft oder Kapitalismus in Deutschland. Im Gegenteil, die CDU hatte ja im Aalener Programm, das war ja ziemlich sozialistisch. Die Deutschen waren ja durch die ganze Brainwashing von der nationalsozialistischen Zeit, war da ja praktisch ein sozialistisches Denken sehr stark verbreitet. Also einer wie der Erhard, der hat da eigentlich überhaupt nicht in die Zeit gepasst. Und der Erhard war jetzt aber ein genialer Marketingmensch. Der hat einfach gesagt, okay, dann nenne ich es einfach nicht Kapitalismus oder Marktwirtschaft, sondern ich nenne es Sozial. Marktwirtschaft. Aber der hat gesagt, dass die Marktwirtschaft an sich durch ihre Mechanismen sozial ist und nicht hinterher erst durch Umverteilung sozial gemacht werden muss. Das war so praktisch die Vorstellung vom Erhard. Heute berufen sich viele Leute auf Erhard, die nichts wissen über Erhard und auch die Sachen nicht gelesen haben von dem Erhard. Aber der wird total missverstanden. Und deswegen sage ich auch, ich bin für Kapitalismus. Weil manche sagen, warum sagen sie nicht, sie sind für Marktwirtschaft? Ja, weil einfach für Marktwirtschaft ist heute angeblich jeder von Heidi Reichenick bis Björn Höcke ist in Deutschland jeder irgendwo für soziale Marktwirtschaft. Und deswegen sage ich, ich bin für Kapitalismus, damit ich in eine Diskussion komme. Und ich glaube halt, ich bin nicht dagegen, dass man jetzt, sagen wir mal, ich bin jetzt kein radikaler Utopist, dass man Menschen, die unverschuldet in Not kommen, das kann ja sein, durch Krankheit beispielsweise, ja, dass man denen was gibt. Ich bin sogar der Meinung, dass man denen deutlich mehr geben könnte, als es heute der Fall ist, ja. Aber diese ganze gigantische Umverteilungsmaschine, das sind ja nur wenige praktisch, die wirklich bedürftig sind, weil sie nicht arbeiten können. Ja, der größte Teil ist ja Leute, die das gar nicht bräuchten und wo die Politiker halt es nur verwenden zur Stimmmaximierung. Das ist ein bisschen das Problem halt, dass die Politiker wissen, dass sie Wahlen damit gewinnen, wenn sie da gibt's die Mütterrente und da gibt's das und da gibt's das. Und dadurch wird der Staat ja immer mehr verschuldet. Ja, dadurch fahren wir ja immer mehr in eine Schuldenfalle, weil die Politiker praktisch dieses Umverteilung durch Schulden machen zur Stimmmaximierung verwenden. Und das ist das große Problem bei uns, wo man auch schwer rauskommen kann. Aber das können die ja nur deswegen machen, weil sie da auf den Humusboden fallen. Die Leute sagen, jawohl, das wollen wir so. Ich meine, die Politiker, die werden ja jetzt nicht irgendwo von jemandem eingesetzt, sondern die werden ja am Schluss gewählt. Ja. Und deswegen sage ich, hängt es am Schluss doch auch an dem Denken der Menschen.
Ja, aber bedeutet jetzt, also das Problem ist doch so, wie Sie es schildern, dass wir das falsche Mindset haben, die falsche Geisteshaltung haben. Wir sollten weniger Nullsummen, das heißt weniger neiderfüllt denken. Wir sollten mehr die Chancen begreifen, die in einer Kooperation, in einer Win-Win-Situation liegen. Wir sollten deswegen keinen sozialen Neid schüren, wie Sie sagen, was die Linken machen. Aber heißt das, wir sollten, in Ihrer Logik, heißt das auch, wir sollten den Sozialstaat abschaffen?
Kommt drauf an, was wir unter dem Sozialstaat verstehen. Also der Sozialstaat, so wie er heute ist, der gehört natürlich abgeschafft, ist ganz klar. Ja. Wenn man Sozialstaat versteht, in dem Sinn, wie ich sage, ja, dass für Menschen, die wirklich unverschuldet in Not geraten sind aus irgendeinem Grund, dass man sagt, hier bieten wir dir eine bestimmte Hilfe an. Ja, da bin ich dafür. Und sogar mehr als heute. Man könnte viel mehr diesen Menschen geben. Aber ein Großteil der Leute, ich meine, ich werfe es den Leuten nicht mal vor. Jetzt nehmen wir mal es gibt ja mal diese Diskussion, die Bürgergeldbezieher oder wie heißt jetzt Grundsicherung oder ist letztlich egal, Hartz IV, kriegt der mehr als derjenige, der 40 Stunden arbeitet? Da kennen Sie immer diese ganzen Berechnungen. Ja. Meiner Meinung nach sind die Berechnungen deswegen schon unsinnig, weil sie die Schwarzarbeit außer Acht lassen, weil die meisten, die doch Bürgergeld beziehen, die tun doch, der eine schneidet die Haare noch, der andere malert, ja, der andere macht das und das, ja. So, und wenn ich mir jetzt ausrechne, oder putzt oder so, irgendwas, ja, dass ich mit Bürgergeld und plus, sagen wir mal, 10 Stunden schwarze Arbeit am Schluss mehr habe in der Tasche als der, der 40 Stunden hart arbeitet. Dann werfe ich es nicht mal dem Menschen vor, sondern ich sage, der verhält sich eigentlich nach dem ökonomischen Prinzip, dass er mit minimalem Aufwand einen maximalen Ertrag bekommen will. Nur ein Staat, der solche Fehlanreize setzt, ja, das ist das Absurde. Also genau wie jetzt die Leute, die zu uns kommen, weil wir hier praktisch jeden, der zu uns kommt, dann Wohnung und alles, ja. Ich werfe es dem nicht mal vor, wenn ich jetzt wüsste, es gibt ein Land irgendwo auf der Welt, da kriege ich 10-mal so viel, wie ich jetzt habe und muss ja nichts für arbeiten. Also ich gebe zu, ich glaube, ich würde mich auch dahin unterwegs machen. Ja,
ja klar, aber der Missbrauch oder das Fehlfunktionieren eines Systems spricht ja nicht dagegen, dass das System an sich falsch ist.
Ja, das ist halt das, was immer behauptet wird, dass es nur Ausnahmen wären und es wären nur ganz wenige. Und nein, ich sage es umgekehrt. Es ist nicht so, dann zum Beispiel bringt man dann ja die Zahl der sogenannten Totalverweigerer, ja, und tut die dann als Beleg nehmen, dass es ja nur ganz wenige wäre, die missbrauchen und die meisten, ich sehe es gerade umgekehrt. Es hängt auch dran, einer meiner besten Freunde, der arbeitet in so einem Jobcenter, ja, und was der mir erzählt, da wird ja auch kaum eine Arbeit vermittelt. Wissen Sie, wie viel Prozent von allen neuen Jobs in Deutschland durch Jobcenter vermittelt werden? Wissen Sie das? Was würden Sie schätzen?
Nein.
4,8%.
Na, oh Gott, das wäre wirklich?
Ja, 4,8%, ja. Das heißt, und wissen Sie, wie viele Leute da bei dem Jobcentern überhaupt in der Arbeitsvermittlung tätig sind? Eine kleine Minderheit, ja. Die meisten verwalten sich selbst, ja. Das ist völlig absurd. Das ist andersrum, als es jetzt behauptet wird.
Also, dass es im Argen liegt, ja. Das ist alles, dass große Fehlentwicklungen entstanden sind, die auch das System selbst gefährden. Das ist ja unbestritten. Aber auf der anderen Seite, wenn wir Kapitalismus betreiben, unreguliert, dann gibt das auch große Probleme. Deswegen ist der Sozialstaat ja auch eingeführt worden, weil der Kapitalismus zu großen Problemen geführt hat, bekannt aus der Geschichte als die soziale Frage. Und die zu lösen, die hat dann zu radikalen Parteien geführt, Kommunisten, Nationalsozialisten, ja, zu schweren Erschütterungen der Gesellschaft. Und deswegen wurde die soziale Marktwirtschaft dann eingeführt oder der Sozialstaat, um diesen Konflikt zu entschärfen.
Ja, das ist so eine linke Erzählung, was Sie jetzt hier bringen, dass praktisch der Kapitalismus gebändigt wurde. Der wäre ganz schlimm gewesen am Anfang und dann hätten die Gewerkschaften und die Politiker das Gute. Nein, die Wahrheit ist, dass die Armut so gesunken ist. Ich sage nur mal eine Zahl. Bevor der Kapitalismus entstand, vor 200 Jahren, haben weltweit 90% der Menschen in extremer Armut gelebt. Heute sind es weniger als 10%. Ja? So, diese Entwicklung, die kam nicht, weil jetzt irgendwelche Politiker den Kapitalismus gebändigt haben, sondern die kam durch den Kapitalismus selbst, weil der Kapitalismus das beste Instrument ist, um Armut zu beseitigen. Das kam jetzt nicht durch irgendwelche sozialstaatlichen Dinge oder durch Gewerkschaften, wie das behauptet wird. Wenn die Leute mehr Geld dann bekommen haben, das war durch Produktivitätszuwächse im Kapitalismus und nicht, wie es behauptet wird, immer. Das, was Sie sagen, ist so ein bisschen die Erzählung der Gewerkschaft oder der Sozialdemokraten. Ja, ursprünglich gab es eine schlimme Zeit, der Kapitalismus, der Raubtierkapitalismus, das ist ganz schrecklich, war. Und dann kamen wir, die Erlöser, der Staat, die Politiker und wir haben es dann alles praktisch in eine gute Richtung gebracht. Aber ich frage Sie jetzt mal was nochmal gegen diese These. Jetzt nehmen wir mal ein Land wie China zum Beispiel, wo noch 1981 88% der Menschen in extremer Armut gelebt haben. Ja? Heute ist weniger als 1%. Ja? Ist es durch Gewerkschaften oder so gekommen oder durch eine Sozialpolitik? Nee, das kam durch die kapitalistischen Reformen von Deng Xiaoping, dass die Menschen aus der Armut gekommen
aber
sind.
Aber das sind doch zwei verschiedene Probleme, dass der Kapitalismus das produktivste System ist, ja, das am meisten Reichtum erwirtschaftet. Das ist ja unbestritten. Dann gibt es aber noch einen zweiten Punkt. Nach der Erwirtschaftung des Reichtums ist die Frage, wie wird er verteilt?
Also den Begriff Verteilung kann ich gar nicht verstehen. Was soll mit Verteilung gemeint sein?
Wir haben im 19. Jahrhundert in der Hochphase der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wird der Kapitalismus sehr produktiv und erschafft unglaubliche Reichtümer. Und trotzdem haben wir eine stark verarmte Arbeiterschaft. Und dann entsteht die SPD als erfolgreichste Partei der Welt, die größte Partei der Welt, nicht umsonst. Die entsteht ja nicht aus Versehen, sondern die entsteht, weil es ein Problem, weil es ein Bedürfnis gibt. Und die Lebensverhältnisse der Arbeiter, die fangen sich dann an zu ändern im späten Kaiserreich maßgeblich. Und das Ganze ist doch ein Erfolgskonzept, weil heute lebt niemand mehr wie die Arbeit im 19. Jahrhundert mit
also,
16-Stunden-Tag und
ich schlage nicht genug Geld,
um eine eigene Wohnung zu haben.
Ich schlage Sie jetzt vor,
ja?
Als Redner auf dem nächsten SPD-Parteitag, okay. Weil ich meine, die sind bestimmt begeistert. Wahrscheinlich haben die aber eine Allergie gegen Junge Freiheit. Aber man müsste mal vorschlagen, wir haben ja einen von der Jungen Freiheit, der erzählt jetzt, wie die SPD diejenigen sind, die den Wohlstand geschaffen haben. So.
Nee. Bismarck hat mitgemacht.
Also
Konservativen hat mitgemacht. Der Kaiser fand es auch gut.
Also ich bin nicht der Meinung. Die Armut wird immer beseitigt durch mehr Kapitalismus. Ja? Das können Sie überall auf der Welt sehen. Sie sagen, Kapitalismus schafft Reichtum. Ich sage vor allen Dingen, Kapitalismus beseitigt, reduziert Armut. Hm. Der Kapitalismus an sich beseitigt die Armut. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Ja? Polen. Polen war in den 80er Jahren eines der ärmsten Länder in Europa. Ja? So, und dann kam der Balcerowicz, der kapitalistische Reformen gemacht hat. Durch die kapitalistischen Reformen ist die Armut gesunken. Sie können immer sehen, dass kapitalistische Reformen dazu führt, dass Armut reduziert wird. Wir müssen nicht mal so weit zurückgehen. Selbst in Deutschland zum Beispiel die Agenda 2010 von dem Schröder, die ja so auch war ein bisschen mehr Kapitalismus, also Steuern senken, Arbeitsmarkt liberalisieren, ja, es waren so ein paar mehr Tropfen Kapitalismus eingeben, hat ja dazu geführt, dass die Arbeitslosigkeit, die damals ja extrem hoch war, 6 Millionen, dass die sich halbiert hat. Also mehr Kapitalismus heißt weniger Armut. Und Sie sehen es ja auch weltweit. Welche Länder sind arm? Die Länder, die zu wenig Kapitalismus haben. Ja? Diese ganzen Länder, Sie müssen nur mal gucken, den Index der wirtschaftlichen Freiheit, Index of Economic Freedom, kann jeder googeln, sehr empfehlenswert, 500 Seiten, kostenlos. Und da ist eine Liste, wie wirtschaftlich frei sind Länder und wie unfrei. Man kann es auch Kapitalismus-Skala nennen. Dann werden Sie feststellen, dass die Länder, die wirtschaftlich sehr frei sind, ja, also zum Beispiel da an der Spitze stehen Länder wie Singapur oder die Schweiz, übrigens auch Schweden gehört zu den kapitalistischen Ländern der Welt, ja, dass da den Menschen gut geht und die Länder, die wirtschaftlich unfrei sind, das sind zum Beispiel diese ganzen afrikanischen Länder, ja, dass da den Menschen schlecht geht. Das heißt also, Kapitalismus ist vor allen Dingen was gegen Armut wirkt. Das ist das Wichtigste. Das ist das einzige bekannte Mittel. Und ich habe in meinem Buch ein Kapitel über Entwicklungshilfe und weise nach, dass Entwicklungshilfe überhaupt noch nie in irgendeinem Land, das ist ja auch dieses Umverteilungsdenken, ja, da gibt's die, ist auch so eine Legende. Die Länder sind deswegen arm, weil wir die reichen westlichen Länder durch Kolonialismus und so unschuldig gemacht haben und haben diese Länder ausgebeutet und dadurch sind wir reich und die sind arm. Was schon vom Ansatz her absoluter Unfug ist, ja. Und so, wenn man aber eine unsinnige Diagnose hat, ist auch die Therapie Quatsch. Und die Therapie heißt, wir müssen jetzt denen was zurückgeben. Also es ist das gleiche Umverteilungsdenken. So, und da weise ich an ganz vielen Studien nach, dass das Quatsch ist, dass diese Entwicklungshilfe nicht hilft. Und ich sage nur ein Beispiel, was jeder sofort nachvollziehen kann. Kein Kontinent hat so viel Entwicklungshilfe bekommen wie Afrika. Ja, kein Kontinent. Die Asien hat viel weniger Entwicklungshilfe bekommen. Aber warum ist in Afrika immer noch so viel Armut? Und warum ist in Asien jetzt so viel weniger Armut als zum Beispiel noch vor 50 Jahren? Warum? Weil in Asien haben halt Länder wie Vietnam, aber auch China, gar nicht zu sprechen von Singapur oder Hongkong damals oder Südkorea, haben kapitalistische Reformen durchgeführt. Und diese kapitalistischen Reformen haben die Armut drastisch gesenkt. In Afrika ist es nicht passiert. Die haben Entwicklungshilfe bekommen. Ja? Und ich behaupte ja sogar, dass die Entwicklungshilfe sogar diesen Ländern schadet. Die schadet nicht nur uns. Also wir Deutschen sind ja auch so ein Beispiel von, weil sie gefragt haben, wo ist es Nullsummendenken besonders, ja? Wir geben 29 Milliarden für Entwicklungshilfe aus. Kein Land der Welt gibt so viel aus. Weder absolut noch relativ. Wir sind da die absoluten Weltmeister. Und viele Menschen glauben, ja, das kommt den Armen zugute. Jetzt sagen manche, ja, wir brauchen es mehr selbst. Die sind ein bisschen egoistischer. Und die anderen, die sagen, sind ein bisschen altruistischer. Ich sage, das ist völlig falsche Diskussion. Es nützt auch diesen Menschen in den armen Ländern überhaupt nichts. Im Gegenteil, es stabilisiert korrupte Regimes in diesen Ländern, weil ein großer Teil in die Korruption fließt. Das kommt irgendwelchen korrupten Eliten zugute in diesen Ländern oder irgendwelchen unsinnigen ideologischen Projekten, wo diese sogenannten NGOs nur was von haben. Aber es hilft nicht den Menschen. Deswegen sage ich zum Beispiel Entwicklungshilfe komplett abschaffen. Damit meine ich jetzt nicht Hilfe bei humanitären Katastrophen oder so. Das ist ja wieder was ganz anderes, wenn da eine Überschwemmung ist. Ja, da könnte man da sogar mehr geben wieder. Das ist wie im Inneren. Ja, und deswegen führe ich auch diese Entwicklungshilfe als Beispiel an für dieses verwirrte Denken, ja, dass wir irgendwo, wir haben das schlechte Gewissen. Das hat man eingeredet. Das glauben ganz viele Leute. Wenn ich mit Leuten diskutiere, auch Leute, die politisch so gar nicht unbedingt links sind, ja, die sagen mir dann aber, ja, aber sind wir, da ist doch was dran. Wir sind doch wirklich hier durch die Ausbeutung der Länder in der Welt mit dem Kolonialismus. Das ist doch wirklich, worauf unser Reichtum beruht. Also ich erkläre, warum das absoluter Blödsinn ist, die These. Aber aus dieser falschen geistigen Verwirrung raus und auch Fehlinformation, Nichtwissen über Geschichte, kommt dann auch so eine unsinnige Therapie, wie zum Beispiel Entwicklungshilfe. Entwicklungshilfe ist genau was, was nach diesem Modell von dem Brecht-Gedicht, was ich am Anfang, ja, dass man denkt, die sind nur arm, also wir sind reich, weil die arm sind, und die sind arm, weil wir reich sind. Also auch ein typisches Beispiel, dass wir Deutschen so viel wie kein Land der Welt ausgibt, beweist, dass die geistige Verwirrung bei uns besonders groß ist.
Aber Herr Dr. Zitelmann, ich würde mal die These gegen das, was Sie gerade ausgeführt haben, da würde ich mal die These dagegen stellen, dass wir sind in Deutschland ja erfolgreich gewesen mit Kapitalismus und mit der Einführung des Sozialstaats. Also wenn Sie immer sagen, der Sozialstaat ist quasi nur ein Problem, das widerlegt doch das Erfolgsmodell Deutschlands im 19. und 20. Jahrhundert.
Also Schatz, wir können es nochmal anders ausdiskutieren, aber ich habe eigentlich noch nie so einen guten Beleg für meine These gefunden wie unser Gespräch jetzt. Mhm. Ja? Weil ich ja, Sie sind ja kein Linker, also das kann man Ihnen ja nicht vorwerfen. Ja? Aber dass Sie genau diesem Denken auch anhängen, zeigt ja nur meine These, dass ich sage, das ist so verbreitet in der ganzen Gesellschaft, dass es quer durch die ganze Gesellschaft, dass halt nicht nur ein Problem ist, dass jetzt die Linken und die Grünen so denken, sondern was Sie erzählen, ist ja praktisch das Gleiche, obwohl Sie jetzt absolut nicht links sind. Und deswegen ist es praktisch ein wunderbarer Beleg für meine These, dass selbst bei der jungen Freiheit der zweifellos intelligente und auf keinen Fall linke Herr Schwarz genau dieser linken Agenda praktisch aufsitzt. Ja?
Na gut, okay. Also, Sie sagen, wir müssen in Deutschland sozusagen wieder aus dieser Neiddebatte herauskommen und als positives Beispiel führen Sie Vietnam an. Da hat der Kapitalismus ein sehr positives Image. Und welche Erfolgsgeschichte, was haben Sie in Vietnam beobachtet? Das haben Sie ja genau studiert, dieses Land.
Ja genau, ich habe auch einen Film gedreht, den kann man übrigens auch kostenlos auf YouTube sehen. Vietnam, Beating Poverty with Market Economy, gibt es auch eine deutsche Fassung von dem Film. Und ich war öfters in Vietnam und was ich beobachtet habe, ist in der Tat auch in den Umfragen erstmal, dass der Neid da sehr gering ausgeprägt ist und dass sie auch eine ganz andere Einstellung zum Thema Reichtum haben. Also Reich und Reichtum wird da positiv gesehen. Ich war eingeladen an der Foreign Trade University in Hanoi und jetzt halten sich fest, das Thema von dem Workshop war, wie können wir das Image von Reichen verbessern? Mhm. Können Sie sich vorstellen, dass mich die FU Berlin einlädt oder auch die Harvard University zum Workshop, wie man das Image von Reichen verbessern kann? Also ich bin noch nie in den USA, ich bin in vielen Universitäten, aber zu so einem Thema, nee, die haben völlig anderes Denken. Die sehen Reiche als Vorbilder, denen sie nacheifern wollen. Ja? Und ich habe jetzt einen neuesten Film, den ich gemacht habe, der kommt jetzt also in einem Monat, der geht über Schweden, das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel. Schweden war ja in 60er, 70er Jahren total von sozialistischem Denken beeinflusst und die haben ja Steuern gehabt, also die Astrid Lindgren hat damals ausgerichtet, dass sie 102% Steuerbelastung gehabt hat. Also das war praktisch wirklich Sozialismus, was da geherrscht hat. Und damals war totaler Neid auch auf Unternehmer und Reiche. Ich habe so Interviews geführt jetzt mit Leuten in Schweden, die haben gesagt, damals hieß es, oh, der ist Unternehmer und woher hat er das Auto und was ist da? Also das war richtig, das war suspekt, haben die gesagt, verdächtig. Die sagen, heute sind Unternehmervorbilder für uns. Und die sind stolz drauf, viele, nicht alle, dass sie so viele Milliardäre haben in Schweden, ja. Und heute geht es ihnen besser, weil die haben zum Beispiel die Erbschaftssteuer abgeschafft, die Schenkungssteuer abgeschafft, die Vermögenssteuer abgeschafft. Halten sich fest, bei der Abschaffung der Vermögenssteuer haben sogar die Kommunisten mitgestimmt in Schweden für die Abschaffung der Vermögenssteuer. Ja. Ich gebe zu, die haben hohe Einkommensteuer, da ist nicht alles perfekt, da ist immer noch so viel. Aber das heißt, auch da ist der Neid geringer, ja. Und deswegen ist auch so in so einem Land wie Vietnam oder Polen ist da eine andere Dynamik. Gucken Sie mal, wenn sich die Menschen alle darauf konzentrieren, wie kann ich Wohlstand schaffen, wie kann ich selbst vorankommen, wie kann ich unternehmerisch irgendwie was machen, ja? dann entsteht natürlich eine ganz andere Stimmung und Dynamik als, wie kann ich dem was wegnehmen und wie kann ich da dem was wegnehmen. Ja, das eine ist eine, einfach eine destruktive und eine lähmende, irgendwie auch, finde ich, eine menschlich schaufelige, immer so dem anderen was Schlechtes zu wollen, ja, und diesen Neid zu schön. Und dem anderen ist so eine positive Stimmung. Also jeder, der in Vietnam war, ich finde auch in Polen ist es so, ja, der merkt es, dass da einfach eine positivere Stimmung ist, weil das bei uns ist einfach so eine destruktive Stimmung.
Sie wollen die ändern und haben Ihr Buch Zero Sum Mindset genannt, also der englische Begriff von Nullsummen Geisteshaltung. Ist das, aber das versteht doch keiner. Wie wollen Sie denn so ein Buch verkaufen?
Bin auch nicht sicher, ob ich den Titel richtig gewählt habe. Da haben Sie recht. Also ich hatte erst überlegt, irgendwas mit Nullsummenglauben, aber das weiß auch keiner, was es ist. Und ist halt sehr lang und sperrig. Ja. Und jetzt ist so, ich habe viele junge Menschen, die meine Bücher kaufen. Und für die ist es so, Mindset ist so schon praktisch eingedeutscht. Mhm. Da können die was mit anfangen, ja. Ob das jetzt funktioniert, also ich habe bei manchen Buchtiteln schon sehr gut gelegen, ich habe auch bei manchen total daneben gelegen, ich sag mal, und ich weiß noch nicht, wie es bei dem ist, das stellt sich ja später raus, ich sag mal, das Buch, wo ich am meisten daneben gelegen habe, das war das Buch über Polen und Vietnam, das habe ich genannt, Der Aufstieg des Drachen und des Weißen Adlers, ja, und ich fand es toll, weil Drachen ist halt nur das von Vietnam und der Weiße Adler von Polen. Nur der Nachteil ist, es wusste niemand. Also die Leute, die haben dann gesagt, der Drache, die haben dann gedacht, das ist China. Ein Weißer Adler wusste auch keiner. Einer hat gefragt, ob Amerika gemeint ist oder so. Also ja. Das heißt, das war zum Beispiel ein Buch, weil das hat sich deswegen schlecht verkauft, weil ich einen schlechten Titel gefunden habe. Ich gebe auch nicht dem Verlag die Schuld, weil die Titel, die mache ich schon immer selbst. Ja. Ob der Titel jetzt gut ist oder nicht, das wissen wir nicht. Ja. Das wird sich erst rausstellen. Das Buch ist gestern erst erschienen. Ja. Also insofern warten wir es mal ab. Aber dafür haben wir das Interview gemacht, dass dann einer sagt, ja, der Titel, den habe ich erst nicht verstanden. Er ist ja auch ein bisschen blöd. Aber was drinsteht, scheint interessant zu sein. Und wenn das Interview dazu geholfen hat, dann hat man vielleicht auch einen Titel, von dem ich noch nicht weiß, aber gut ist, korrigiert.
Also trotz des sperrigen Titels und der, ich muss auch sagen, unpersönlichen Aufmachung, und der Vermutung, dass Sie promovierter Historiker und promovierter Soziologe sind, da würde man also vermuten, dass das Buch entsprechend schwer zugänglich ist. Nein, das ist es nicht. Das ist also sehr leicht zu lesen, geschrieben. Deswegen muss ich sagen, nach der Lektüre eine Empfehlung, um dieses Denken mal zu verstehen und um auch einiges zu lernen über unser Mindset, über unsere Geisteshaltung in Deutschland.
Vielen Dank. Also ich kann noch eins sagen, auf die ich stolz bin. Es gibt jetzt noch ein Vorwort, das ist da noch nicht drin. Das kommt in der nächsten Auflage dann und in der englischen. Das hat der Steve Forbes mir geschrieben. Der hat das Vorwort und der hat es so gelobt. Er hat gesagt, dieses Buch ist dazu bestimmt, ein Klassiker zu werden. Er hat es verglichen mit Der Fürst von Machiavelli und hat nur gesagt, dass das eigentlich an die niederen Instinkte appelliert hat von Machiavelli und dass ich jetzt den gegen Machiavelli, der aber in der Bedeutung in der Zukunft genauso großer wird. Ob das Lob jetzt so groß war, weiß ich jetzt nicht, ja, aber zumindest habe ich mich drüber gefreut, ja, weil ist ja auch eitel, dass er mich da in eine Richtung gebracht hat.
Dann sage ich ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Danke Ihnen auch, ja.
Danke auch Ihnen. Bitte nicht vergessen, liken, abonnieren, am besten auch kommentieren und das Buch bekommen Sie natürlich im Junge Freiheit Buchdienst. Danke und auf Wiedersehen.